Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
In unserem Corona-Ticker fassen wir Woche für Woche die aktuellen Debatten und Prozesse zusammen, die die deutsche und internationale Kinobranche derzeit beschäftigen. Naja, und während das Kinopublikum zumindest in Deutschland weiterhin noch auf sich warten lässt, hat die deutsche Filmproduktion wieder Fahrt aufgenommen. Filmfestivals wie die Berlinale oder das Max-Ophüls-Festival in Saarbrücken planen derweil ihre nächsten Ausgaben wieder mit Publikum. Aber in welcher Form das möglich sein wird, muss noch erprobt werden. Christian Berndt über Neues aus der Filmwelt in Corona-Zeiten.
Das Kolosseum gehört zum Prenzlauer Berg wie die Nase im Gesicht.
In Berlin demonstrieren Anwohner für den Erhalt des Kolosseums. Das Traditionskino hat während der Corona-Krise endgültig den Betrieb eingestellt. Seit Beginn der Pandemie haben hierzulande zwar bisher nur wenige Kinos aufgegeben, aber das wird sich, wenn die Zuschauerzahlen so bleiben, ändern. Große Hoffnung setzt die Filmbranche auf Christopher Nolans Tenet, so auch Uli Aselmann von der Produzentenallianz. Immerhin ist die Filmproduktion in Deutschland wieder angelaufen, trotz hoher Risiken.
Es ist spürbar, dass in Deutschland wieder viel gedreht wird, obwohl es eben immer noch gar keine Versicherung gibt für mögliche Covid-19-Erkrankungen innerhalb eines Teams.
Denn Versicherungen zahlen nicht bei Corona-Ausfällen. Zwar übernehmen ARD und ZDF für ihre Auftragsproduktionen 50% des Schadens durch Corona-bedingte Drehabbrüche, aber der Verlust reiche, so Aselmann, um mittlere und kleinere Produktionsfirmen zu ruinieren. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat einen Ausfallfonds von 50 Millionen zugesagt, aber insgesamt seien die Finanzhilfen für die Filmindustrie nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Das ist ein großer Arbeitsbereich, der die Autoindustrie schon mittlerweile in die Tasche stecken kann. Und die Hilfen, die die Autoindustrie bekommen hat, ist das natürlich mit den 50 Millionen lächerlich.
Problematisch sei auch, dass das Kulturstaatsministerium für die Filmbranche zuständig ist. Viel besser, meint Aselmann, wäre dieser komplexe Industriezweig beim Bundeswirtschaftsministerium aufgehoben.
Im Wirtschaftsministerium kann man betriebliche Abläufe und Risiken, die ein Hersteller von was auch immer hat, viel stärker und klarer einschätzen, als das natürlich beim BKM der Fall ist.
Wenn die ersten Dreharbeiten durch Krankheitsfälle oder lokale Lockdowns gestoppt werden, könnte es zur Pleitewelle von Filmproduktionsfirmen kommen.
Und jetzt?
Ja, wie und jetzt? Können Sie mal zum Punkt kommen?
Der Punkt ist, dass es nicht gut aussieht für Sie.
Ja, klasse. Aber was sind Sie eigentlich für eine Anwältin?
Ansonsten bleibt Ihnen nur die Ehe mit einer deutschen Staatsangehörigen.
Das könnte Babtou vor der Abschiebung in den Senegal bewahren, aber er findet keine Frau für die Scheinehe. Die Lösung? Er muss seinen Prollkumpel Dennis heiraten. Die Komödie Tubab spielt lustvoll mit Migrations- und Prekariatsklischees und ist nominiert für den renommierten First Steps Award. Der Film ist in mancher Hinsicht typisch für die diesjährige Filmauswahl.
Die Absolventinnen von den Hochschulen sind so divers, ob das Gender oder Herkunft oder ihre soziale Schicht anspricht. Sie sind so divers wie unsere Gesellschaft selber. Dementsprechend sind auch die Perspektiven, ihre ProtagonistInnen, ihre Geschichten, die sie erzählen, sehr divers. Und das macht den jungen Film in Deutschland aus.
Meint Jennifer Stahl, die zusammen mit Anne Baldschmieter seit diesem Jahr die neue First Steps Doppelspitze bildet. So unterschiedlich die Filmschaffenden sich ausdrücken, eine Gemeinsamkeit ist auffällig.
Das beobachten wir sehr in den letzten Jahren, dass es immer mehr so eine Teamarbeit wird und auch eben alle Gewerke die gleiche Anerkennung bekommen. Es gibt nicht mehr den Regisseur und der macht den Film, sondern Filmschaffen ist immer eine Kollektivarbeit.
Corona-bedingt wird die Preisverleihung im September erstmals übertragen als Livestream im Internet. Und erstmals kann man sich die nominierten Filme im Netz anschauen.
Das ganze Projekt ist natürlich noch in ihren technischen Kinderschuhen, aber wir sind total stolz und froh, dass wir diese erste Hürde genommen haben und dass die Nominierten eine Sichtbarkeit bekommen, erstmals auch über die regionalen Grenzen hinweg.
Keinesfalls online, sondern physisch soll dagegen die Berlinale 2021 stattfinden. Diese Absicht hat jetzt die Leitung des Filmfestivals bekundet. Außerdem werden die Schauspielpreise künftig genderneutral vergeben. Kritik dafür gab es von der Initiative Pro Quote, weil es die ohnehin schwierige Situation von Frauen im Filmgeschäft noch verschlimmern werde. Dagegen hat man beim Max-Ophüls-Festival damit positive Erfahrungen gemacht, wie Festivalleiterin Svenja Böttger erzählt.
Für uns war es tatsächlich wichtig, es genderneutral zu halten, damit es wirklich um die Leistung geht.
Quoten seien beim Max-Ophüls-Preis nicht nötig, denn man habe unter den teilnehmenden Filmschaffenden schon seit Jahren einen Frauenanteil von um die 50%. Das, so Böttger, liege vor allem daran, dass man ein Nachwuchsfestival sei. Denn an den Filmhochschulen sei der Anteil weiblicher und männlicher Studierender etwa gleich.
Je weiter man in dieser Branche kommt mit der Karriere, desto krasser wird wirklich die Schere, dass es halt wesentlich mehr Männer sind als Frauen.
Dass die Berlinale jetzt schon angekündigt hat, im Februar physisch stattfinden zu wollen, hält Böttger für ein wichtiges Signal.
Festivals leben davon, dass es Zuschauer gibt, die mit den Filmemachern und den Filmen in eine Diskussion treten. Online kann ein toller Zusatz sein, aber ein reines Online-Festival kann ich mir nicht vorstellen. Dann ist es ein kuratiertes Video-on-Demand-Angebot. Aber dann ist es kein Festival, wie wir es kennen und müssen.
Einige der Berlinale-Entscheidungen haben einige Interessensgruppen diese Woche sehr aufgeregt. Von der Berlinale gab es bislang keine direkte Reaktion. Aber Dienstag hören Sie bei uns in unserem Kulturmagazin Kompressor ein Interview mit Marianne Rissenbeek, der Geschäftsführerin des Festivals, dazu.